60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast im Sprengel-Museum in Hannover. Und hier gibt es bis zum 14. Februar 2026 eine wunderbare Ausstellung, die da heißt Niki Kusama Murakami – Love You for Infinity. Und ein Kurator dieser Ausstellung ist Dr. Stefan Gronert. Er ist stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Sprengel-Museums. Hallo Herr Gronert, und lassen Sie uns gleich mit dem ersten Werk anfangen, und zwar von Niki, die auch im Titel vorkommt. Es ist ein Selbstporträt von Niki. Vielleicht müssen wir, glaube ich, am Anfang nochmal den vollständigen Namen von Niki sagen.
Der vollständige Name, ganz auswendig kann ich den auch nicht, weil der ist viel länger, als der Künstlername bekannt ist. Der gängige Name ist Niki de Saint-Phal. Wir haben sie hier als Niki abgekürzt, weil sie sich auch selber so bezeichnet hat. Also sie hat zum Beispiel mal einen Text geschrieben, der hieß Niki über Niki und gezeichnet als Niki. So ist sie ja auch hier in Hannover bekannt. Man sagt immer kurz und liebevoll Niki.
Das Selbstporträt ist ein Blatt, ein Druck, ein Leinwandobjekt. Was ist es?
Das ist eine Zeichnung und gleichzeitig eine Collage, also eine Papierarbeit, die relativ großformatig ist, also so circa 80 mal 60 Zentimeter, und zeigt sie ihren Kopf eigentlich. Also insofern vom Motiv her ein klassisches Porträt. Zwar nicht so lebensgroß, sondern viel größer als ein richtiger Kopf. Aber man erkennt sofort die Haare, also es ist so eine schwarze Farbbahn, die gemalt ist. Und dazwischen sieht man Augen, wenn man ein bisschen hinguckt, und auch so einen Mund und eine Nase. Und das Ganze ist dann aber auch wie im Stile eines Wimmelbildes angefüllt mit ganz vielen kleinen Details, ganz viele kleine Figuren. Es ist eigentlich wirklich so ein Wimmelbild, und man will sich irgendwie reinsehen in diese Person, in der Hoffnung, dass man etwas von ihr, von ihrer Psyche, von ihrem Denken entdeckt. Und das ist ganz abenteuerlich.
Das ging mir auch so. Man kann sich in diesem Bild schier verlieren. Und der eine oder andere hat vielleicht schon mal eine Figur von Niki de Saint-Phal gesehen, die berühmten Nanas, da kommen wir später noch dazu. Was mir bei diesem Bild wirklich aufgefallen ist, ist diese detaillierte Ausführung. Und was erzählt Ihnen das Bild?
Ich würde es mal sagen, man kann jede Menge Möglichkeiten da rein projizieren. Aber wie ich schon beschrieben habe, sind es unheimlich viele Details, unheimlich viele kleine Sachen. Und man kann vielleicht so die Idee haben, man kann sich in diesen Kopf, in dieses Denken reinversetzen. Das gelingt natürlich nicht, aber man entdeckt sich auch selber. Und deswegen ist die Frage, ob es eigentlich ein Selbstbildnis ist von Niki oder von mir als Betrachtender, ganz doppeldeutig zu sehen.
Wann ist das Bild entstanden?
Das ist eine frühe Arbeit von Niki, die ist 1963, 64 entstanden. Ich sage deshalb früh, weil sie 1930 erst geboren ist. Und um 1960 begann aber schon ihre internationale Karriere. Und wir haben sehr im Haus selber ganz große Bestände von Niki, über 400 Arbeiten, die sie uns im Jahr 2000, also vor genau 25 Jahren, geschenkt hat.
Ich habe Niki in Paris entdeckt, am Centre Pompidou, irgendwann mal in den 90ern. Was hat Niki mit Hannover verbunden? Wie kommt so eine herausragende Künstlerin dazu, dem Haus, dem Sprengel-Museum, wirklich so einen außergewöhnlich großen Bestand an Werken zu überlassen, zu schenken?
Ja, das ist eine ganz gute Frage, die viele Außenstehende wahrscheinlich stellen. Für uns in Hannover ist das aber ganz selbstverständlich. Niki ist sozusagen Bestandteil der Stadt. Und wenn man die Bevölkerung hier so fragt, da kennt, glaube ich, jeder Niki. Ich hole mal so ein bisschen aus. Historisch gesehen, Niki hatte ihre erste Ausstellungstournee in Deutschland in einem Museum bzw. einem Kunstverein 1969, und zwar auch im Kunstverein Hannover. Und wie die Archivalien belegen, war das ein Riesenerfolg. Also man muss in kürzester Zeit sehr viele Besuchende hier gehabt haben. Und Anfang der 70er Jahre hat man sich in Hannover überlegt, wir bringen jetzt die Kunst zu den Bürgerinnen. Das hieß, man hat sich ermutigt gesehen, Kunst im öffentlichen Raum zu machen und hat Niki dann 1974 in Auftrag erteilt, 3 große Nanas aufzustellen. Das sind 5 Meter hohe Figuren, die stehen ziemlich zentral in der Stadt, nämlich am Leineufer. Und bei dieser Aufstellung, dieser Arbeit, hat es eine wahnsinnige Diskussion zwischen den Bürgerinnen gegeben. Es gab unglaublichen Streit. Als ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, war ich auch völlig baff. Das würde heute überhaupt nicht mehr funktionieren. Leute regen sich über sowas nicht mehr auf. Damals war es aber ganz offensichtlich noch so der Fall. Und es hat also Zehntausende Befürworter oder auch Gegner gegeben. Das Ganze ist dann bei einem Tauziehen entschieden worden. Da haben sich dann die Befürworter durchgesetzt. Eine ganz lustige Geschichte, wenn man sich das vor Augen führt. Naja, also seit 1974 stehen diese 3 großen Nanas in Hannover und jedes Kind, jeder Erwachsene hat die schon mal gesehen und die kann man auch überhaupt nicht übersehen, weil die eben so groß sind und so farbenprächtig. Weiterer Sprung in der Geschichte Hannover-Niki. 1979 hat unser Museum, das Sprengelmuseum, eröffnet und 81 haben wir gleich hier eine Retrospektive gemacht. Und dann kam Niki 2000, kurz vor ihrem Tode, sie ist also 2002 verstorben, kam sie auf die Idee, ich habe noch so einen großen Nachlass, was soll ich damit tun? Und da erinnerte sie sich an Hannover, an die großen Auseinandersetzungen, die sie nicht abgeschreckt haben, sondern im Gegenteil, die sie ganz cool fanden und toll. Und hat uns dann erst als Dauerleihgabe und hinterher als Schenkung über 400 Werke vermacht. Und seitdem sind die hier im Sprengelmuseum und sind auch schon sehr häufig ausgestellt worden. Wir haben ständig Leihanfragen von anderen internationalen Museen und deswegen arbeiten wir sehr viel mit dieser Sammlung, die auch sehr beliebt hier in der ständigen Sammlung gesehen und ausgestellt wird.
Können Sie noch nachvollziehen, was die Menschen damals oder warum die Menschen damals gegen diese Figuren protestiert haben, warum die sich gestritten haben?
Ja, es gab wohl viele, sowohl Männer als auch Frauen, die diese Frauendarstellungen unschön fanden. Die sind ja ganz dick, die sind ja riesengroß, das ist doch hässlich, das ist eine Beleidigung für Frauen. Und so war ein Tenor von einigen anderen Leuten und andere haben dann eigentlich nur gesehen, ach, das ist lustig, das ist spielerisch und stellt auch das herkömmliche Frauenbild mal in Frage. Und von daher war das auch eine gesellschaftliche Debatte, die sich damals in den heißen 70er Jahren ja auch entsponnen hat.
Jetzt ist schon ein paar Mal der Begriff Nanas gefallen. Für alle diejenigen, die das vielleicht noch nie gehört haben oder sich keine Vorstellung machen können, was sind Nanas?
Tja, das sind es Frauendarstellungen? Wahrscheinlich schon. Der Name suggeriert es. Der hat ja irgendwie was Weibliches, hat auch ein bisschen im Namen was Kindliches vielleicht. Und es sind ganz große Figuren, also bis zu 5 Meter oder manchmal auch noch größer, groß. Die sind aus Kunststoff gemacht. Die sind unförmig. Wenn wir darunter wirklich eine Figur realistisch vermuten. Und darauf wird auch immer angespielt. Es sind Kopffragmente, es sind Armfragmente, Beinfragmente und vor allen Dingen auch dicke Extremitäten, große Extremitäten, also wie ein Bauch oder wie Brüste. Und das erkennt man, glaube ich, schon auch als weibliche Anspielungen. Und dazu sind sie dann auch noch wahnsinnig bunt bemalt.
Farbe spielt in dieser Ausstellung eine große Rolle. Ich hatte es am Anfang gesagt, der Titel Niki, Kusama und Murakami heißt die Ausstellung. Und wie ist die Idee entstanden, diese 3 Künstler in eine Ausstellung zusammenzubringen? Ich habe das, glaube ich, noch nirgendwo gesehen bzw. gelesen, dass die 3 sich mal, wenn auch nur mit ihren Exponaten, Bildern und Skulpturen getroffen haben.
Ja, das ist richtig. Das ist auch so die Pointe quasi dieser Ausstellung. Also mein Kollege und unser Direktor Reinhard Spieler ist zufälligerweise 2019 bei einer Japan-Reise auf die Verbindung zwischen Niki und Kusama gestoßen. Yayoi Kusama ist ja eine japanische Künstlerin, die ein Jahr älter ist als Niki. Sie lebt noch, sie lebt aber seit den 70er Jahren in einer psychiatrischen Klinik in Tokio, hat aber in den 50er und 60er Jahren auch in den USA gelebt und dort gearbeitet. Und ja, mein Kollege hat einfach gesehen, es gibt einige Übereinstimmungen formaler Art, aber auch inhaltlicher Art zwischen diesen beiden Positionen, die also aus unterschiedlichen Kulturen, Japan und Europa, Niki hat ja französisch-amerikanische Wurzeln, stammen, aber ansonsten auch gleich alt sind. Und diese Ähnlichkeiten, diese Verwandtschaften, die sind schon im Bereich der Auseinandersetzung, der inhaltlichen Auseinandersetzung von beiden mit dem Thema Liebe, Sexualität und auch Konsumkultur gegeben. Und wir haben gesagt, okay, 2025 liegt einfach 25 Jahre nach unserer Schenkung. Machen wir also eine Verbindung zwischen Niki und Kusama. Und dann kam relativ schnell aber auch noch der Wunsch, wir wollen uns nicht nur historisch nach hinten orientieren, sondern auch noch eine zeitgenössische Position dazu bringen. Und dann sind wir auf Takashi Murakami gestoßen, auch ein japanischer Künstler, der aber Jahrgang 62 ist, also eher ein Zeitgenosse im Vergleich zu den beiden anderen. Und bei dem haben wir relativ schnell entdeckt, dass er auch mit so einer floralen Bildsprache, ebenso farbig, so poppig, auch diese Themen, die ich gerade schon mal andeutete, auch bearbeitet. Und dann haben wir gesagt, dann stellen wir so diese drei zusammen, nebeneinander und ja, machen einen Dialog oder einen Trialog besser gesagt, und überraschen uns und auch die Kunstliebhaber oder auch die normale Bevölkerung mit diesem Trialog.
Die Werke von Nick de Saint-Phal sind sehr bunt, sehr farbig, aber auch manchmal ziemlich schockierend. Und ich habe diese Schießbilder von ihr irgendwann mal in einem Dokumentarfilm entdeckt. Jetzt müssen Sie uns erklären, was sind Schießbilder?
Ja, das war auch eine echte Revolution, die sie 1960 begonnen hat. Hat mich auch, als ich nochmal in die Literatur eingestiegen bin, echt verblüfft und ja, mit Bewunderung zurückgelassen. Schießbilder sind Figuren, ja, meistens Figuren, die sie aus Gips oder dergleichen gebaut hat, sehr vielgestaltig. In die Figuren sind viele Dinge eingebaut, also irgendwie Dosen oder Spielzeuge oder so, jedenfalls ziemlich ungewöhnliche Figuren. Und auch eingelassen sind Kanister mit Farbe. Und sie ist dann im Stile einer Amazone so vorgegangen, dass sie die Bilder also kreiert hat, aber dann aus der Entfernung beschossen hat. Und wenn sie diese Farbkanister getroffen hat oder Farbdosen, dann sind die aufgesprungen und die Farbe ist rausgelaufen. Und da ist etwas passiert, was sie natürlich im Vorfeld gar nicht kontrollieren konnte. Eine andere Pointe bei diesen Bildern entsteht dadurch, dass nicht nur sie die Bilder beschossen hat, sondern sie hat auch erlaubt, dass andere Leute das taten. Also sie war nicht allein die Autorin, sondern es war so eine Mitautorschaft. Und in diesem Akt dieses Beschießens, es waren hauptsächlich Männer, die sie dargestellt hat, so wie zum Beispiel Kennedy und Khrushchev oder auch in einem Bild La Mort du Patriarch, der Tod des Patriarchen. Also auch eine bestimmte Art von Männerbild, die diese Zeit ausgezeichnet hat. Das war dann eben auch ein weiblicher Akt der Attacke, des Angriffs, der Gewaltausübung auf diese Gesellschaft, die sehr stark männlich, patriarchisch geprägt war. Und das ist natürlich auch ein politisches Zeichen einer Künstlerin.
Wann war das ungefähr zeitlich eingeordnet und wie ist das ja bei Ihren Zeitgenossen, Zeitgenossinnen damals angekommen, beim Publikum, bei der Kritik?
Ja, sie hat das so 1960 begonnen und dann so bis 64 fortgeführt. Danach hat sie gesagt, ist das Thema jetzt auch irgendwann für mich durch. Gibt aber auch noch ein paar spätere Bilder. Sie hat es erstmals in einer Galerie gemacht. Daraufhin sind viele Leute dorthin gegangen und haben auch teilweise mitgeschossen. Das Ganze hat einen wahnsinnigen medialen Wirbel erzeugt. Es gab Leute, die das unheimlich lustig und komisch fanden. Es gab aber auch Leute, die das wohl abgeschreckt hat und das als Gewalt von einer Frau auch noch kritisiert haben. Und sie hat auf jeden Fall großes Aufsehen erregt. Und man muss sich auch vorstellen, sie war in dieser Zeit eine Frau, die sowas gemacht hat. Der ganze Kunstmarkt, die ganze Kunstszene war männlich dominiert. Und sie ist mit so einem Akt, der ja eigentlich auch unkünstlerisch war, nicht so schön mit dem Pinsel vor dem Bild stehend, sondern gewalttätig aufgetreten ist. Sie war schon damals mit einem Schlag quasi eine internationale Berühmtheit. Und das hat ihr dann auch gleich Museumsausstellungen eingebracht.
Ist sie dann oder sind ihre Werke dann auch politisch gedeutet worden in Richtung Feminismus?
Auf jeden Fall. Also es gab damals ja auch schon eine Frauenbewegung, die dann eigentlich in der bildenden Kunst erst in den 70er Jahren sich richtig artikuliert hat. Also von daher war sie auch schon eine absolute Avantgardistin. Aber dieses Thema der Weiblichkeit und des Einsatzes für Frauen, die Kritik an der patriarchalen Gesellschaft, das hat man wohl damals, wir haben ja beide noch damals nicht gelebt, so auch verstanden, weil es einfach auch leicht nachvollziehbar war. Und das war ein politischer Akt. Das ist, glaube ich, schon so gesehen worden.
Sie haben die Ausstellung in verschiedene Kapitel gegliedert, in Liebe, in Monster, Sexualitäten, Konsum und Utopien. Und wir wollen noch über die Monster sprechen. Welche Monster verfolgten Niki de Saint-Phalle oder mit welchen Monstern kämpfte sie?
Ja, Niki war eine Person wohl, die psychisch sehr labil und angeschlagen war. Es gibt die Geschichte, die sie selbst erst 1985 erzählt hat, dass sie von ihrem Vater wohl missbraucht worden ist als Kind. Und sie sagt selber, dass die Kunst eigentlich ihre Rettung war, ihre psychische Rettung. Sonst wäre sie sehr früh, wie man so schön sagt, vor die Hunde gegangen. Also das ist immer so eine Deutung, Kunst als Therapie. Ich wäre ein bisschen vorsichtig mit dieser Sichtweise, weil wir können ja sie selbst gar nicht mehr fragen. Das ist ja alles eine Projektion, aber uns als Betrachtende vermittelt sich doch ein psychisches Gefühl von Bedrängnis und Enge durch die Werke, vor denen wir stehen. Das hat sie vielfach dadurch artikuliert, dass sie sogenannte Monsterfiguren selber gezeigt hat oder auch Drachen. Das ist also so eine symbolische Sprache, die sie da gewählt hat. Und bei Kusama und Murakami kommt das im Übrigen auch zum Ausdruck. Also die Liebe, die Freude und Euphorie, die sie ja auch in ihrer Bildsprache und ihren Figuren zum Ausdruck brachte, die waren immer ambivalent. Also es gab auch immer sehr viele Abgründe. Und das ist ja auch, glaube ich, etwas zutiefst Menschliches, was wir alle auch selber kennen. Wir kennen die Euphorie, die Begeisterung aus unserem Leben. Aber wahrscheinlich geht es den meisten auch so, dass man dann auch so seine dunklen Momente hat. Und das ist ja etwas, was ja Kunst und Leben sehr stark miteinander verbindet.
Jetzt hat sie nicht einfach, ich sage jetzt mal ganz profan, Gespenster gemalt, sondern sie hat zum Beispiel ein Bild angefertigt, was aussieht für mich wie aus einem modernen Videospiel, eine ganz moderne Optik hat. Das Bild ist aber von 1961, ist auch wieder sehr farbig und zeigt...
Und zeigt ein Monstertier, also Tier, aber jetzt mit T-I-R. Das ist ja auch eine Fantasie, eine Fabelgestalt eines Monsters. Und hier handelt es sich wieder um ein Schießbild. Deswegen ist es auch so farbenprächtig, aber auch gleichzeitig dadurch natürlich völlig unrealistisch. Scheint mir wie so eine Fiktion, die aus Träumen geboren ist, aus Ängsten, mit Ängsten verbunden. Wir haben ja alle irgendwie schon mal Albträume gehabt und ja, an sowas erinnert das auch. Aber gleichzeitig diese Freude, die sich auch mit den grellen Farben artikuliert, zeigt wieder das Ambivalente der Psyche.
Es gibt einen Raum, der sich der Sexualität widmet, die bei allen drei Künstlerinnen und Künstlern eine Rolle spielt und es fällt auf. Man sieht praktisch, wenn man in den Raum kommt, einen Obelisken, der aber gar kein Obelisk ist.
Ja, das kann man sehen, wie man will. Sie spielen sicher auf den Obelisk dem Miroir an, von Niki, 1993 entstanden. Ein über 3 Meter hohes Gebilde, ja, das auch aussieht wie ein Phallus. Vielleicht ist es Projektion, aber ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der auf diese Idee kommt. Und diese Form ist mit ganz vielen gebrochenen Spiegeln versehen, sodass sich auch der Umraum in dieser Arbeit spiegelt. Und da der Raum auch noch bewusst von uns orange knallig gestrichen ist und wir natürlich auch Spots da drin haben, ist es so ein richtiges Wechselspiel zwischen Orange und Licht, das wahnsinnig anziehend ist und das eine wahnsinnige Fernwirkung hat. Diese Lesart, dass es ein Phallus ist, wird verstärkt durch eine Arbeit von Murakami, Mr. Big Mushroom, die sich direkt daneben befindet und die sehr viel deutlicher, so wie die Comicsprache von Murakami auch ist, einen Phallus zeigt und der dann aber in goldener Farbe vor uns steht, auch überdimensional groß, über 2 Meter hoch. Und ja, das ist so ein Raum, Sexualität, wo mit Symbolen oder Abbildern des Sexuellen gespielt wird. Hier zum Beispiel Falli oder es gibt auch vaginale Motive, es gibt Spermien als Motive und ja, Sexualität als nicht unbedingt mit Liebe gleichzusetzende Form des menschlichen Lebens kommt auch bei allen 3 künstlerischen Positionen vor.
Haben Sie mal beobachtet, wie das Publikum auf diesen Raum reagiert?
Ziemlich euphorisch und verblüfft. Wir haben vor dem Betreten des Raumes auch darauf hingewiesen, dass es einige Bilder oder Objekte beinhaltet, die verstörend wirken können. Die meisten sind wirklich, glaube ich, ziemlich baff, aber auch fasziniert von der Vielfalt der Skulpturen, die wir da auch zeigen. Es gibt dann auch noch ein sogenanntes Three-Meter-Girl von Murakami, was auch so einem japanischen Comic entlehnt scheint, um diese Figur, diese Frauenfigur mit übergroßen Brüsten, die auch wirklich sexistisch angezogen ist und eine Wirkung hat, von der man gar nicht glaubt, dass man sowas im Museum erwarten darf. Das provoziert, glaube ich, schon. Es regt aber hoffentlich auch viele Leute zum Nachdenken an über die Art und Weise, wie Sexualität als Reizthema in der Gesellschaft nach wie vor auch gespielt wird. Das wird ja durchaus kritisch gesehen. Es wird aber auch nach wie vor sehr offensiv, zum Beispiel in der Werbung, damit umgegangen. Und das hat natürlich schon auch eine hohe gesellschaftliche, ja, Diskussionsfähigkeit.
Absolut. Was auch diskutiert wird, beziehungsweise ich gelesen habe, dass es diskutiert wurde, waren, dass Niki schwarze Nanas auch gemacht hat. Sie haben auch welche in der Ausstellung. Ich kannte die noch nicht. Warum hat sie schwarze Nanas gemacht?
Niki ist zwar in Frankreich geboren, aber sie ist aufgewachsen in den USA. In einer Zeit, in der ihr dann auch die Rassendiskriminierung schon sehr präsent war. Und sie war natürlich ganz selbstverständlich auch von schwarzen Personen auch umgeben und hat aber auch gleich gemerkt, ja, wie schlecht deren Ansehen in der Gesellschaft war. Und hat dann auch ganz selbstverständlich ihre Nanas nicht nur als Weiße gezeigt, sondern eben auch als Schwarze und hat sich auch intensiv mit dieser Thematik der Rassendiskriminierung auseinandergesetzt und sich eben für Schwarze auch eingesetzt.
Was bei beiden Künstlerinnen und auch bei Murakami ins Auge fällt, ist, dass sie ihre Werke, ihre Kunst, ihre Arbeit auch sehr gekonnt zu vermarkten wussten.
Ja, das stimmt. Also Niki hat schon in den 60er Jahren, genau gesagt 1965, damit begonnen, diese Vermarktungsidee zu verfolgen. Man muss sich vor Augen halten, das hat ja Andy Warhol zu dieser Zeit auch gemacht. Die beiden kannten sich wohl auch. Und Niki hatte schon zu der Zeit den Traum, einen großen Tarotgarten umzusetzen. Das heißt also, große Figuren, die sie gemacht hat, in einen Garten zu stellen und eine kleine Art Stadt zu initiieren. Das gelang ihr dann in den 80er Jahren, aber sie begann schon sehr früh dafür, finanzielle Mittel zu sondieren und hat deswegen Parfum verkauft, um Einnahmen zu erzielen. Und sie ist dann weitergegangen auf Schals, auf Taschen und so, weil sie merkte, das hat Erfolg, das bringt mir Einnahmen und das hilft mir selbst, diesen Tarotgarten zu finanzieren. Kusama und Murakami haben ähnliche Dinge gemacht, indem sie besonders jetzt im 21. Jahrhundert mit Modelabels oder mit anderen Konsumfirmen zusammengearbeitet haben. Die beiden haben sehr viel mit Louis Vuitton Mode gemacht, Schuhe, Mäntel, Handtaschen und dergleichen und sind damit auch sehr erfolgreich geworden. Das ist eben nochmal eine Ähnlichkeit zwischen diesen drei Positionen. Wir haben das genutzt, um in unserem Veranstaltungsraum, dem sogenannten Caller-Saal, eine große Präsentation mit Ballons zu machen. Niki hat nämlich 1968 auch Badeballons entwickelt, die Nana-Figuren waren. Und das sind ganz reizende, ja, so 40 Zentimeter hohe Figuren, mit denen man baden kann. Und die was unheimlich Lustiges und Spielerisches und Kindliches auch haben. Und wir haben etwa 30 Figuren nebeneinander gehängt, die auch von allen Leuten unheimlich gemocht werden. Und wir bieten die dann selber auch in unserem Shop zum Kauf an.
Was es auch im Shop zu kaufen gibt, ist ein wunderbarer Katalog, der zur Ausstellung erschienen ist. Den will ich Ihnen noch hier ans Herz legen. Kommen wir mal zum abschließenden Objekt von Niki. Ein Totenschädel, aber wieder typisch für sie, sehr farbig und mit ganz vielen, so wie es mir aussieht, mit ganz vielen unterschiedlichen Materialien.
Ja, der ist sehr stark bemalt und auch mit Spiegeln versehen, die ihrerseits wiederum farbig sind. Und dieses Thema des Todes, des Gedankens über Leben, Unendlichkeit, das gehört immer auch für sie zusammen. Und das gilt eben auch für Murakami und Kusama. Das kann man sich natürlich symbolisch vorstellen. Der Totenschädel ist ein Symbol für den Tod. Oder man kann es wie Kusama in dem Infinity Room in Form von Unendlichkeit, Auflösung des Selbst nachvollziehen. Dieser Skull Meditation Room von Niki ist wiederum, das ist ja typisch für ihr Werk, sehr groß. Und man kann in den sogar reingehen. Es gibt eine Tür und dann kann man sich auf eine Bank setzen und von innen quasi ein bisschen nach außen schauend, aber über das Leben, über Unendlichkeit, Ewigkeit nachdenken. Und ja, das ist ein großes Werk, was am Ende der Ausstellung steht. Aber die allerletzte Arbeit in dieser Ausstellung ist eine Papierarbeit, auch wieder mit sehr viel Glitter drauf. Und die trägt den Titel La mort n'existe pas und der Tod existiert nicht und das Leben ist unendlich.
Ich hätte ja kein besseres Schlusswort für unser Gespräch hier finden können. Vielen Dank. Im Sprengelmuseum Hannover gibt es bis zum 14. Februar die wunderbare Ausstellung mit vielen, vielen tollen Sachen von Niki de Saint-Phalle und von Yayoi Kusama und von Murakami. Unbedingt hingehen. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.